Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Johnny hat sich ein ganz besonderes Intro gewünscht und das lautet Buenos Aires.
Ich habe mir aber, okay, du hast es so aufgebaut.
Also, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Es ist wie immer eine Recap-Folge, wie soll es auch anders sein? Im Hintergrund sind die Zahlen offen. Heute auf jeden Fall ein paar spannendere Themen, wie ich finde. Dazu gleich aber mehr. Wie immer beginnen wir mit den Zahlen.
Ja, wir zeigen euch die Juli-Zahlen. Wir haben ja mittlerweile schon fast Ende August, aber wie ihr uns kennt, wir haben immer ein bisschen Delay mit den Podcast-Folgen, aber
wegen Attribution, deswegen wir warten immer
bis Attributionsmodell, genau, wir warten, ja, bis alles richtig attributiert ist und dann zeigen wir euch die Zahlen. Wie gesagt, wir haben jetzt Ende August, also fast schon die August-Zahlen. Wir schauen hier aber noch über die Juli-Zahlen. Falls ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten 200.000 vorgecastet für Juli. Es sind 190 geworden. Das ist auch schon, wie gesagt, da war auch dieser Prime Day. Der hat sehr gut funktioniert für uns, muss man sagen. Ohne den Prime Day wären wir weitaus geringer gelandet. Der hat sicher, ich glaube, das Peak war 20.000 Umsatz am Tag, oder? War das der Peak?
Andi, ja, also jetzt, aber
ja. Ja, genau, also wäre deutlich schlecht, also wirklich 4 bis 5 mal so hoch bei uns der Prime Day für manche Produkte. Dennoch sind wir unter Forecast geblieben. Cross Margin 64%, ziemlich konstant, nicht perfekt, aber es, ja, behält sich konstant bei unseren Produkten. Advertising PPC, glaube ich, 6%, auch sehr konstant, bisschen besser zum Vorjahr. Und Net Profit ist bei 20% beziehungsweise bei knapp 30.000. ROI bei 54%, auch nicht best of E-Commerce, würde ich sagen. Oder sollte der Ziel ROI sein von jedem Händler, aber bei uns ist der mit diesem Produktportfolio also gering, würde ich mal sagen. Year-over-Year-Wachstum haben wir bei 28% vom Growth Year-over-Year. Genau, vom Vormonat 68% sind wir jetzt auf 28 runter. Das sollte jetzt im August, September aber wieder steigen. Year to date haben wir so um die 50% Growth. Genau, was war sonst? War noch irgendwas im Juli von den Zahlen her?
Vielleicht generell, weil du es ja auch schon angeschnitten hast, nochmal dann auch ein, zwei Worte zum Prime Day. Ich glaube, also jeder, der halt auch so ein bisschen auf LinkedIn aktiv ist, hat das, glaube ich, schon so mitbekommen, dass das grundsätzlich ein ziemlich erfolgreiches E-Commerce-Event war bei den meisten, sowohl größeren Marken als auch Private-Label-Brands. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, solche Events einfach mitzunehmen, strategisch vielleicht auch wirklich mitzunehmen. Man muss halt sagen, wir haben es, ich würde nicht sagen kurz vor knapp, aber wir haben es jetzt ein bisschen mehr auf die Roadmap auch genommen, so gerade bei Nachbestellungen sowas einfach frühzeitiger mal auf dem Schirm zu haben, weil sowas dann ja dann doch den Lagerbestand drastisch beeinflussen kann, weil wir im Extremfall halt bis zu 4-5-fache Sales am Tag hatten. Man muss das Ganze natürlich auch so ein bisschen relativieren, weil man dann schon sieht, und da ist auch immer ein bisschen subjektives Empfinden dabei, aber was man so in den Gruppen auch rausgehört hat, es schon so auch ist, dass danach der Umsatz auch wieder ein bisschen fällt, ne? Also ja, man kann jetzt, glaube ich, nicht davon dann ausgehen, okay, wenn ich jetzt meine 20 Einheiten am Tag habe, ich war am Prime Day meine vielleicht 60, 80 und dann falle ich wieder auf die 20 zurück. Höchstwahrscheinlich droppt das unter die 20, hängt wahrscheinlich auch von der Kategorie ab, aber das haben wir einfach schon bei uns gesehen, dass dann 3-4 Tage auf jeden Fall ein bisschen niedrigeres Volumen da war. Nichtsdestotrotz, overall, trotzdem halt dieser Peak in der Woche nach oben klar erkennbar gewesen. Deswegen, also für uns Prime Days, also jetzt auch der nächste, ich weiß nicht, ob der schon fix ist, aber der ist müsste Anfang Oktober dann irgendwann sein. Auf jeden, genau, Fall auch mitnehmen. Was auch hier vielleicht wirklich noch ein Tipp ist, das war echt ganz gut, falls ihr keine Prime-Deals durchbekommt, ihr könnt exklusive Prime-Angebote machen. Also die kosten euch tatsächlich nichts, könnt ihr auch für den Tag ausspielen, haben sicherlich nicht eine ganz so große Reichweite wie ein wirkliches Angebot für den Prime Day oder für dann auch Black Friday, you name it. Aber wirkt genauso gut, also weil der Traffic ja einfach an den Tagen da ist und wenn man dann einfach ein Angebot drin hat, dann wird es auch sicherlich mitgenommen. Wir sind jetzt tatsächlich gerade auch mit unserem SAS-Ansprechpartner am Klären, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, Johnny, ob, weil man kann ja über das SAS-Programm Top-Deals einreichen. Und Top-Deals sind ja per se dann auch umsonst, wenn man im Programm ist. Und die Frage, die ich im SAS-Ansprechpartner gestellt habe, ist, ob man mit diesen Top-Deals dann auch die gleiche Reichweite eigentlich bekommt, wie ein Prime Day oder ein Black Friday Angebot, weil meistens wird man da eben noch mal ein bisschen mehr und präsenter ausgespielt und wäre mal spannend zu wissen, wie groß da der Unterschied ist, weil wenn ihr im SAS-Programm seid, Top-Deal umsonst und Prime Day oder Black Friday Angebot halt 70 Euro, genau.
Genau, wir hatten im Juli auch keine Produktlaunches, sondern erst im August hatten wir wieder einen Produktlaunch. Und unser Forecast liegt bei 183k, also auch ein bisschen weniger als im August, weil ein paar Produkte out of stock sind, beziehungsweise auch geplant out of stock sind durch Saisonen. Wir haben Ende August, ich glaube, wir treffen uns nicht, oder? Also ich habe vorhin Sellerboard geguckt, das werden wir nicht mehr. Leider sieht ja etwas schlecht aus der Monat, muss man sagen.
Wird eher eine knappe Kiste, ja, wahrscheinlich eher so Richtung 100, 160, 165 ja, vielleicht, ja.
Genau, und dann September.
Vielleicht noch eine Sache, will ich ja noch ganz kurz loswerden, eine Sache zu generell zu Angeboten. Also ich werde nie vergessen, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich es gelesen habe, aber irgendeiner meinte mal, Rabatte sind wie eine Droge für E-Commerce-Händler, weil sie halt immer so gut funktionieren und irgendwann kommst du halt nicht mehr davon los, weil die ganzen Marken nur noch über Rabatte funktionieren. Und ich glaube das auch wirklich, weil ich meine, man hat ja so ein paar Marken einfach immer auf dem Schirm und ich sehe wirklich einzelne, vereinzelt Marken, die wirklich jede zweite Woche einfach ein Angebot schalten. Hier sind eine Woche kein Angebot, dann wieder eins drin, eine Woche kein Angebot, eins drin. Und ich glaube, da muss man halt auch irgendwie so ein bisschen aufpassen, dass man einfach nicht abhängig davon wird, weil klar, der Absatz geht hoch, aber die Margen leiden natürlich ein bisschen darunter. Und ich glaube, gerade wenn man ein bisschen in den Markenaufbau investiert, wenn man dann mal vereinzelt Rabatte macht, also da wird es bestimmt irgendwelche Statistiken geben. Ich habe mal was von einmal im Quartal gehört, wann es am effektivsten ist, dass sie dann natürlich einfach besonders gut ziehen. Je öfters man sowas macht, so umso ja wahrscheinlich ineffizienter wird es irgendwann, weil der Kunde irgendwann dann vielleicht abgestumpft ist. Und also ich erinnere mich auch an, ich weiß nicht, MyProtein. Ich habe früher immer da das Proteinpulver bestellt. Die haben wirklich
nur
jeden Tag
immer 50%.
Und dann bist du halt irgendwann auch so gebrandet, ja, ich kaufe ja jetzt nicht ohne Rabatt. Klar, das ist auch eine komplette, das ist eine wirkliche Marke, jetzt keine klassische Private-Label-Brand.
Aber ich glaube, da muss man schon von dem Produktportfolio unterscheiden. Also wenn du so Consuming-Brands hast, wo du recurring, also bei MyProtein, wo du einmal im Monat oder alle zwei Monate bestellst, ist ja was anderes, wie wenn du jetzt ein Produkt hast, was du einmal im Jahr verwendest, weil und der Kollege gerade nach diesem Keyword sucht und da ist ein Angebot, jetzt nehme ich das. Also so ein One-off, oder? Das zieht er dann trotzdem besser.
Also wenn der Kunde das Produkt generell nur einmal in seinem Leben kaufen wird, meinst du, dass das dann
Genau. Und da gerade ein zufälliges Angebot drinnen ist, dann nehme ich lieber das. Du hast ja bei MyProtein, ich bestelle nur noch, wenn 50% ist. und nicht, wenn 30% ist oder so, weil ich weiß, irgendwann kommt wieder 50%.
Also deiner These dann zur Folge, können wir jetzt eigentlich durchgehend Rabatte anschalten, oder?
Ja, genau. Aber muss sagen, wir machen ja auch viel mit Angeboten, mit Aktionen, Angeboten.
Ja, okay, aber auch, ja, natürlich, also auf Markenebene schon, aber auf Produktebene ist das ja, weil es ist jetzt nicht mehr als, würde ich sagen, einmal
im Monat.
Monat, wenn es hochkommt, würde ich sagen,
Ja, ist ja auch schon.
Ist schon viel.
Ja, ja. Ist schon viel.
Wir sind schon abhängig.
Wir sind schon eine Droge. Wir sind schon
an der Spritze.
Genau, sonst für August. Wie gesagt, ein Produktlaunch. Da sind gerade die Weinbewertungen etc. im Anmarsch. September, Oktober dann wieder unsere Season. Wir sind gespannt, wie es läuft. Aber Q4, Q3 wird auf jeden Fall sehr spannend.
Genau. Und Oktober, November, eher Blick Richtung November, dann ja die ersten Elektroprodukte dann. Aber das wird dann bestimmt in den nächsten Recap-Folgen nochmal genauer thematisiert.
Genau. So viel zu den Zahlen. Dann nächstes Thema.
Gut. Dann lass uns doch zum Markenkauf kommen. Verbunden noch mit dem Exit. Also, wir hatten es ja in den vorherigen zwei Recap-Folgen angesprochen, dass wir ja mal unsere metaphorischen Fühler ausgestreckt haben und geschaut haben, ob es denn gerade Interesse gibt. Und wir hatten ja auch ein, zwei Gespräche und waren ja jetzt etwas länger dann tatsächlich noch mit einem in Kontakt. Die haben dann aber auch erstmal gesagt, jetzt gerade erstmal noch nicht. Wir sind weiterhin mit denen in Kontakt, aber das ist jetzt eher so ein bisschen auf Sparflamme. Und dann in diesem Zuge dann die Möglichkeit bekommen, eine Marke aufzukaufen. Also über den Podcast hat uns dann auch jemand kontaktiert. Wir haben sowieso schon mit der Person ein bisschen zusammengearbeitet, weil Bedienungsanleitungen teilweise mit der Person ausgearbeitet wurden. Und dann hieß es, hey, wo soll ich sowas listen? Wo macht es am meisten Sinn? Und dann haben wir uns die Marke einfach mal angeschaut und fanden das Ganze einfach tatsächlich spannend. Die Person wollte mit Amazon oder will jetzt mit Amazon FBA per se aufhören und hat ein Produkt, welches vor allem zu Weihnachten stark ist. Und das ist eigentlich auch so die Saison, wir haben nie wirklich groß vom Weihnachtsgeschäft profitiert und haben da einfach wirklich eine Möglichkeit gesehen. Die Person wollte wirklich raus aus dem FBA-Geschäft, hatte noch keine 12-Months-Records, muss man auch sagen. Deswegen war es auch ein bisschen schwer, da jetzt irgendwie sich genau darauf zu einigen, was ist jetzt der Wert von so etwas. Können so viel sagen, dass wir einen kleineren fünfstelligen Betrag jetzt bezahlt haben, aber letztendlich ist jetzt soweit alles durch und wir haben eine weitere Marke jetzt im Portfolio. Das hätten wir wahrscheinlich zu Beginn des Jahres so nicht gedacht. Haben wir gedacht, wir machen ja eine Marke groß, jetzt stehen wir hier schon mit drei Marken. Ja. Und auch vielleicht hier so ein bisschen so der Gedankengang. Man muss auch zugeben, so ein bisschen Bedenken oder Befürchtung hatte ich oder hatten wir schon, also weil das ganze Thema, also ich bin schon ein großer Fan von Fokus, dass uns immer auf eine Sache konzentrieren, weshalb wir auch irgendwann so ein bisschen das Thema Shopify Store und sowas zurückgefahren haben, weil wir gesagt haben, hey, Kernkompetenz, neue Produkte launchen. Und dann kam immer so ein bisschen das Thema auf, hey, wenn ist jetzt so eine neue Marke ein Fokusverlust? Und Johnny hat dann eigentlich ganz gut gesagt, guck mal, wenn das jetzt einfach nur ein Produkt unter Fermo wäre, dann wäre eigentlich auch alles gleich. Also es ändert sich nicht wirklich viel, außer CI und Branding. Aber das ist ja an sich eben meistens ausgelagert. Weshalb wir dann wirklich gesagt haben, okay, das passt schon irgendwo rein. Und haben uns dann wirklich dafür entschieden.
Genau, wir können jetzt noch nicht allzu viel sagen, wir werden, also der Deal ist noch, ich finde schon, der ist noch in Transition, also wir haben noch nicht alle Ware etc. und erstmal eine Reorder gemacht, weil eben sehr saisonal, also November, Dezember, und ich glaube im Januar können wir dann erstmal ein Fazit ziehen, ich finde schon auch einen riskanten Deal, weil wie gesagt, saisonal, alles zieht sich wieder auf einen Monat und da bin ich wirklich mal gespannt, wie wir im Januar dann dastehen, ob unsere These aufgegangen ist, weil, wie du gesagt hast, wir haben keine 12-Manns-Erfahrung, es ist sehr viel Schätzung anhand Suchvolumen etc. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es im Januar dann aussieht von der Marke, ob sich die rentiert oder ob es wirklich eher mehr Ablenkung ist oder war. Aber ja. So von den Operations sollte es eigentlich keinen Unterschied machen, wie zu einem normalen, also wie ein neuer Produktlaunch. Und ja, es hat jetzt per se eigentlich nichts mit unserer Nische zu tun oder mit unserer bestehenden Marke. Es ist wirklich ganz was anderes eigentlich.
Ja.
Genau.
Ja, also wir fanden es einfach nur noch interessant, weil wir gesehen haben, an sich ist es relativ schwer, in diese Nische reinzukommen. Wir haben einfach eine gewisse Vorarbeit gesehen, die da geleistet wurde, weshalb wir gesagt haben, okay, da ist einfach ein gewisser wert. Und fand es einfach deswegen spannend. Aber wie Johnny sagt, so sicherlich können wir erst so im Januar sagen, ob sich das Ganze dann wirklich rentiert hat oder nicht. So saisonale Produkte bürgen halt schon immer einfach ein gewisses Risiko. Was wir ja auch so ein bisschen ich sage jetzt nicht Exit-Prozess, aber so ja. Als wir eben die Gespräche hatten, gemerkt haben, dass Leute schon ja. So waren.
Genau. Da kann ich noch, also per se müsst ihr euch vorstellen, das war innerhalb von 1-2 Wochen oder so, war das alles durch, von Gesprächen bis Kaufvertrag, weil wir mussten oder der Käufer musste letztendlich sofort eine Order aufgeben, damit die Ware vor der Season da ist. Also man musste eigentlich innerhalb von 1-2 Wochen entscheiden, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Ansonsten kannst du quasi ein Jahr warten und die nächste Season mitnehmen. Also man musste sofort eine Order machen. Es gab da keine super tiefe Idee. Wir haben uns halt nur die Cox angesehen, Compliance, nochmal alles.
Ja, dann machen wir das jetzt einfach mal so schnell. Sachen angeguckt, so, ne?
Also wir haben ja, klar, aber du, es war jetzt nicht so wie.
Es war jetzt nicht auf Aggregator-Level.
Es war auch ein Asset-Deal. Ja. Wir haben die Cox angeguckt, wir haben die ganzen Compliance-Dokumente und natürlich die Nische und so weiter, Konkurrenten, wie man auch das Produkt bestellt, getestet und so. Aber zum Beispiel beim Prozess haben wir herausgefunden, okay, es ist ein Gefahrengut. Gefahrengut. Und das heißt, es ist per se nichts Schlimmes, aber die Einsendung ins FB-Lager dauert ein bisschen länger oder wird geprüft davor. Und das wussten wir nicht. Ist jetzt per se nicht schlimm, aber es hat nur einen Nachteil vielleicht, dass wir senden mit AGL ein, dass es dann vielleicht auch dort länger dauert. Und das könnte dann ein Risiko sein für die Saison, dass man erst ein paar Tage später online kommt. Und genau für alle, die eben so ein Gefahrgut haben. Gefahrgut ist man meistens mit chemischen Substanzen. Ich glaube, so ganz klar ist es auch nicht. Also es hat nichts mit diesen Gefahrenzeichen anscheinend zu tun. Batterie, also diese Batteriesymbole oder was gibt es noch für also die Gefahrensymbole, die man so kennt. Das ist anscheinend nicht gleich Gefahrgut laut Amazon, sondern nur chemische Substanzen. Und da gibt es ein Formular, das kann man ausfüllen und dann hochladen, einfach im Seller Central Gefahrengut eingeben. Da kommt man so wieder zu so einem Bereich und dort das Formular hochladen und dann wird anscheinend die FB-Einsendung schneller. Also dann ist die Prüfung schneller als ohne diesen Formular. Ja. Genau, das haben wir jetzt gemacht. Aber das war noch ein Learning im Rahmen des Prozesses. Ansonsten war eigentlich bisher kam jetzt nichts dazwischen noch.
Genau, also generell vielleicht so ein, zwei.
Magst du noch was über die Listings-Transaktionen oder irgend so, wie wir das machen? Auch mit EIN-Codes, vielleicht noch wichtig.
Genau, also vielleicht generell, also was war uns nur wichtig? Also uns war nur wichtig, dass wir vor allem auch, also das ist generell, wenn man so ein Asset-Deal macht, ist halt vor allem, ne, sind halt die EINs auch entscheidend, dass sie halt nicht irgendwie vermischt sind, sozusagen, dass man einfach den kompletten EAN, sei es ein 10er-Paket, ein 100er-Paket für eine Marke übernehmen kann und nicht, dass irgendwie der Besitzer einen Teil der EANs noch behalten möchte, weil noch irgendwie andere Marken da drin sind. Das ist halt wichtig, um einfach das sauber abwickeln zu können. Grundsätzlich, also auch hier vom Prozess, jeder, der vielleicht jetzt, es werden wahrscheinlich nicht so viele sein, aber falls man irgendwie mit dem Gedanken spielt und sich fragt, wie läuft das Ganze idealerweise ab mit der Listing-Überschreibung, wir machen es jetzt tatsächlich so, dass wir sozusagen uns erstmal ans Listing dranhängen. Das heißt, wir überschreiben noch nichts. Das heißt, alle hinterlegten Informationen wie Bullet Point, Backends, A+, ist noch in seinem Account drin. Solange, bis wir jetzt einfach auf dem Listing drauf sind, jetzt die ersten Verkäufe machen, was jetzt so wahrscheinlich in dieser Woche oder in den nächsten 10 Tagen passieren wird. Und wenn das einfach läuft, dann werden wir es so machen, dass wir uns schon eingetragen haben als Admin der Marke. Ihr habt ja die Brand Registry, könnt ihr einfach, das muss natürlich in seinem Account dann passieren, dass er sozusagen einen weiteren User anlegt, da hat er uns schon angelegt. Im gleichen Zuge haben wir jetzt beim DPMA die Marke überschrieben und er wird sozusagen jetzt nach und nach in seinem Account alles löschen und wir werden nach und nach einfach schauen, wenn wir Sachen hinterlegen, greifen unsere Schreibrechte. Aber die Frage ist halt so ein bisschen, hey, er ist initial, er ist auch Admin, er hat als erstes Sachen hinterlegt. Es müsste aber so funktionieren, wenn er sozusagen Sachen rauslöscht, dass ein Admin etwas hinterlegt, dass dann sozusagen die Rechte greifen, weil Amazon dann sagt, besser hinterlegen wir etwas als gar nichts und dann haben wir irgendwann einfach die kompletten Schreibrechte, weil er gar nichts mehr sozusagen bei sich hinterlegt hat. Aber an sich, also diese Transaktion von bis zum ersten Sale, die kann eigentlich relativ schnell passieren. Vorausgesetzt natürlich, es ist ein gewisser Warenbestand da. Das war auch etwas, was für den Deal für uns gesprochen hat, dass er gesagt hat, hey, ich habe noch einen Teil der Ware. Das heißt, wir haben die Ware dann halt zum EK abgekauft und können halt quasi relativ zügig auch in den Cashflow einfach gehen. Das war auch noch so ein Punkt, der für den Deal halt einfach auch gesprochen hat, muss man sagen. Genau, aber so viel zu der Listing-Transaktion, beziehungsweise das Listing per se bleibt ja bestehen. Genau, aber nochmal zu dem Thema Gefahrgüter. Also das ist wirklich ein spannender Punkt. Wir hatten hier mit unserer geliebten Caprin von Tradavo natürlich Kontakt. Und das war ganz spannend herauszuhören, dass wirklich Amazon wie so ja schon fast eigene Richtlinien eigentlich hat. Das war das, was du ja so ein bisschen angeschnitten hast, was jetzt alles als Gefahrgut wirklich eingestuft wird. Und wir waren selbst ein bisschen verwundert, weil wir haben ja tatsächlich schon unser erstes Elektroprodukt online. Und wir dachten, ja, per se erstmal, alles mit einer Batterie ist jetzt ein Gefahrgut, aber dem ist eben tatsächlich nicht so. Eine kleine Batterie, eine Lithium-Batterie, 9-Volt-Batterie zum Beispiel, das ist jetzt erstmal kein Gefahrgut. Irgendwann, also größere Batterien, eine große Lithium-Batterie oder so, das ist dann natürlich schon Gefahrgut. Aber die genauen Abstufungen, ich weiß nicht, ob die überhaupt so öffentlich einsichtlich sind. Es gibt ja diese eine Seite, da hast du immer wieder ein paar Asens eingetragen, Johnny, ne, um zu prüfen, wird das gerade als Gefahrgut eingestuft oder nicht. Und das ist eigentlich ein ganz guter Weg, sage ich jetzt mal, um herauszufinden, ist man in dieser Nische eher im Gefahrgut oder nicht. Aber per se, Elektronik, Batterien muss nicht gleich Gefahrgut sein.
Genau, alles was so entzündbar ist oder Explosivstoffe, bei Reinigungsmitteln zum Beispiel haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass manche da reinfallen, manche wieder nicht, hängt von der von den Inhaltsstoffen ab. Oder so Gas, solche Themen eher anscheinend. Aber am besten auf diese Seite gehen, die Asien eintragen vom Konkurrenten oder von einem Bewerber letztendlich und dann steht dort, ob es ein Gefahrgut ist oder nicht. Das hat nur den Nachteil, dass es in einem anderen Lager gelagert wird und dadurch man nicht so viel einsenden kann, also da gibt es eine Beschränkung, und dass die Einsendung viel länger dauert, also ein Monat. Also die ein Monat wirklich nur diese Prüfung, bis eingecheckt ist bisher bei uns.
Wir packen euch den Link, wo ihr das prüfen könnt, mal in die Beschreibung. Echt? Ja, ich habe es mir jetzt gerade aufgeschrieben, da kann man das okay. Also das mit der Einsendung war schon krass, ne? Also das hat schon wirklich sehr...
Ja, das war ein bisschen überraschend. Aber ansonsten es kostet jetzt nicht mehr, also habe jetzt nichts gefunden von den Lagergebühren. Man muss nur mit der Einsendung halt mit Verzögerung rechnen.
Genau. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, lass uns weitermachen. Wir wollten euch ja jetzt, dadurch, dass wir im SAS-Programm sind, auch jeden Monat so ein kleines Update dazu geben. Wir sind jetzt de facto im zweiten Monat und jetzt einfach mal so ein bisschen die ersten Erkenntnisse, sage ich mal. Was schon praktisch ist, dadurch, dass wir drin sind, merken wir schon, dass wir auf jeden Fall frühzeitiger auf gewisse Sachen hingewiesen werden. Gerade jetzt so im Rahmen von Compliance und ERP merken wir, ich meine, es wird jetzt ja eh Richtung Ende des Jahres Änderungen geben und da sind ist unser Ansprechpartner, also SAS-Ansprechpartner auf uns zugekommen und hat schon gesagt, hey, hier werden auf jeden Fall noch gewisse Dokumente vonnöten sein. Ich glaube, erst im Dezember werden zwar erst im Dezember greifen, aber hier habt ihr es schon mal jetzt, was und das müsstet ihr ausfüllen. Und das hier, zumindest für den Standpunkt jetzt, natürlich schon praktisch, weil wir gemerkt haben, also das Ganze ist ja dieses PSI, ich weiß nicht, wer schon alles irgendwie davon betroffen ist oder Dokumente ausfüllen muss, also Product Safety Information, ich glaube, dafür steht es. Und das ist schon irgendwo ein bisschen ausführlich und nicht ganz schlüssig. Ja, also jeder, der sich da jetzt irgendwie mit beschäftigen muss, also ihr werdet sehen, ihr müsst zum Beispiel ein Product Manual hinterlegen. Ja, und es gibt so verschiedene Reiter, die jetzt da sozusagen zutreffend sein können. Da haben wir uns erstmal die Frage gestellt auch, was genau wollen die da haben? Weil du hast letztendlich das englische Pendant, da steht da User Manual, User Information, also 4, 5 verschiedene Sachen, die da greifen. Und da merkt man schon, okay, das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, so ein bisschen so die ganze Zeit hin und her, um alles herauszufinden. Also da kann ich schon empfehlen, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Jetzt weiß ich nicht, wie man da wirklich den Zugang hat, wenn man nicht im SAS-Programm ist, weil wir wirklich dadurch einen Ansprechpartner haben. Ich glaube, sogar in der Mail steht irgendwas von SAS. Aber da könnte man vielleicht einfach sonst mal frühzeitig dem Amazon Support schreiben, dass man bereits jetzt die Informationen hinzufügen möchte oder prüfen möchte, was alles verlangt wird, weil gerade bei Gefahrgütern, wo bis jetzt aber dann tatsächlich nur ein Produkt bei uns betroffen ist, muss man dann halt ein paar mehr auch Safety-Images und sowas hinterlegen, weshalb es absolut Sinn macht, sich dann, wie gesagt, frühzeitig damit zu beschäftigen. Und dafür ist der Support oder das Programm, sage ich, auf jeden Fall gut, weil da merken wir schon, dass wir frühzeitiger von sowas im positiven Sinne betroffen sind und uns vorbereiten können. Natürlich muss einem klar sein, dass irgendwie alles operativ dann trotzdem irgendwie an einem hängen bleibt. Also die machen dich jetzt darauf aufmerksam, aber man muss halt sagen, es muss trotzdem alles halt von uns übernommen werden. Also es ist halt eher so eine wirklich absolut strategische Beratung und leider sehr, sehr wenig bis gar nicht operative Unterstützung oder Handling, wo mal genau gesagt wird, hinterleg hier das und das oder ne? Also das, da muss man schon sehr, sehr hinterher sein. Overall, ich will jetzt auch nicht zu früh den Schluss ziehen, merken wir, glaube ich, schon, dass wir einen ganz guten Ansprechpartner erwischt haben, weil ich glaube, das hängt auch viel davon ab, ob man gut oder schlecht über das Programm reden kann, je nachdem, was für einen Ansprechpartner hat. Er ist schon sehr responsive, finde ich. Und wir sind, manche sind ja wirklich nur einmal im Monat mit so einer Person im Austausch und wir sind schon per Mail eigentlich, also ich gefühlt jeden zweiten bis dritten Tag im Austausch und wir haben jetzt mehrere Baustellen, die wir mit dem angehen, darunter B2B, da hat er uns direkt, da können wir gleich nochmal gleich zu kommen, B2B, direkt einen Ansprechpartner gegeben, auf den Call gesprungen, Climate Pledge, wir hatten Probleme mit internationalen, also diesem BIL, dieses Build International Listings, da konnten wir direkt mehrere Baustellen mit dem angehen. Man muss halt einfach selbst immer wieder sehr proaktiv hinterher sein, dass da auch wirklich was passiert, sage ich mal.
Also man muss sagen, die schicken auch immer so Reports.
Okay, also, die sind halt wirklich, ja. Also.
So einfach Excel-Charts, so Revenue diesen Monat, letztes Jahr und letzten Monat und auf Marketplace-Ebene, wo man sagen muss, die sind für uns zumindest jetzt nicht besonders wertvoll. Ich glaube, der größte Value besteht wirklich diese, man kann eine Frage stellen, hey, wie machen wir das mit PSI? Welche Schritte sollen wir machen? Welche Dokumente? Einfach so dieses strategische, diese Antworten, wo vielleicht kein anderer Seller, oder diese Fragen, wo ein anderer Seller keine Antwort hat, weil einfach Amazon eine Blackbox ist und du einfach so viele, die Infos nirgends abrufen kannst. Da eine Ansprechperson zu haben, ist schon cool. Jetzt auch wegen UKI oder eben wegen diesem Climate Patch, wie machen wir das, geht das, etc. Ja, nein, da, schaut, lest dort. So eine schnelle Antwort ist schon sehr hilfreich. Die ist sehr teuer, muss man sagen. Also
teure Hilfe, ja.
Die wird auch natürlich über das Amazon-Guthaben abgebucht. Man sieht es dann nicht, diese Abbuchung. Aber die ist natürlich schon sehr teuer, diese Beratung oder auch diese Versicherung sollte man wirklich wieder eine Sperre oder sowas sein.
Dann ja, allein dafür, ja. Da sagen ja manche, es ist wie eine Lebensversicherung. Ne?
Lebensversicherung, ja. Aber ja, bisher kann ich, also ich war noch nicht in den Calls dabei, aber ich glaube, bisher hat sich schon, war schon hilfreich für manche Themen oder um Prozesse anzustoßen.
Ja, also was ich nämlich gerade nämlich noch ansprechen wollte, das also generell auch nochmal ein einzelner Punkt, das ganze Thema B2B, das war zum Beispiel ganz interessant. Jetzt, da können wir jetzt auch noch keinen Schluss ziehen, ob das jetzt wirklich irgendwas bringt, aber zum Beispiel sind wir in einem, man hat immer einmal im Monat einen Call und da wurde das ganze Thema B2B angesprochen, dass wir anscheinend doch das ein oder andere Produkt hätten, was doch eigentlich sinnvoll ist für B2B. Und wir dann tatsächlich gesehen haben bei uns, wir haben keine B2B-Preise hinterlegt. Ich dachte immer so, ja, wenn man keinen hinterlegt hat, dann greift einfach der ganz normale Amazon-Preis. Dem ist aber nicht so. Also wir können auf jeden Fall jedem empfehlen, einen B2B-Preis zu hinterlegen. Und der sollte, das hat uns dann unsere Ansprechpartnerin extra für B2B gesagt, der sollte idealerweise irgendwie 1 Cent darunter liegen. Das ganze Thema B2B relativ, ich sage jetzt mal nicht komplex, aber das ist jetzt nicht nur, sage ich mal, mit dem Preis erledigt, sondern es ist auch so, dass Amazon euch empfehlen wird, wenn ihr halt wirklich B2B-Sales machen wollt, dass ihr nicht nur den Umsatzsteuerberechnungsservice von Amazon nutzt, sondern auch die Rechnungen über Amazon hochladen sollt. Weil es gibt größere Kunden, also die Amazon Business nutzen, die das so eingestellt haben, dass nur solche Angebote ausgespielt werden, weil Amazon quasi sicher gehen möchte, dass sie denen direkt die Rechnung zur Verfügung stellen können und dass da einfach alles glatt läuft. Das heißt, ihr habt eine höhere Sichtbarkeit, wenn ihr den Umsatzsteuerberechnungsservice und die Rechnungen über Amazon hochladet. Macht ihr es nicht, macht ihr zum Beispiel nur die Umsatzsteuerberechnungsservice. Was wir sozusagen aktuell haben, ist dann sozusagen dieses Lite, sagen die dazu, also USC Lite oder so. Das haben wir, hat man auch schon mal eine gewisse Relevanz, wird ausgespielt, aber das hat uns die Ansprechpartnerin gesagt, es gibt größere Kunden, die so eine Einstellung einfach drin haben, dass man dann einfach nicht ausgespielt wird. Und das muss einem einfach bewusst sein. Jetzt ist das natürlich nicht für alle direkt relevant, aber ich meine, man kann ja relativ gut auch wahrscheinlich subjektiv abschätzen, habe ich jetzt Produkte, die für ein Unternehmen wichtig sind oder wichtig sein können oder eben weniger. Und dementsprechend würde ich mich dann vielleicht mehr oder weniger auch mit dem ganzen Thema nochmal auseinandersetzen. Wir sind der Meinung, so, wir haben 2-3 Produkte. Dann wurde uns auch noch empfohlen, ey, überlegt euch auch Staffelpreise. Also was ist, wenn zum Beispiel dann auch direkt mal 5 Einheiten abgenommen werden? Wollt ihr dann nicht auch einen Rabatt anbieten? Wir sehen nur bei uns, also das tracken wir ja tatsächlich auch, wie viele Einheiten pro Bestellung eigentlich so im Schnitt bestellt werden. Das ist eigentlich immer relativ ziemlich gering, deshalb ist das jetzt nicht wirklich relevant für uns, aber kann mir sehr gut, also alleine sowas wie Klebeband zum Beispiel, ne? Das ist sicherlich etwas, was auch irgendwie im klassischen Gewerbe gebraucht wird, wo eine Mengenbestellung sicherlich auch Sinn macht, und da würde ich auf jeden Fall mal überlegen, hey, macht es da nicht Sinn, sowohl einen B2B-Preis, einen Staffelpreis, Umsatzsteuerberechnungsservice von Amazon zu aktivieren und dann das Ganze zu tracken. Ihr habt ja bei Amazon im Seller Central unter B2B ein eigenes B2B Central, also in der Menüleiste links gibt es B2B und dann B2B Central, und seht dann wirklich, wie viele Sales über B2B kommen, seht es dann nochmal auf die Produktebene runtergebrochen, und dann könnt ihr ja wirklich sehen, wenn ihr eine Veränderung macht, bewirkt ihr etwas. Wir haben es jetzt wirklich so vor einer Woche zum Teil eben umgestellt oder diese B2B-Preise hinterlegt und sind mal gespannt, was da möglich ist.
Da muss man sagen, an sowas hätten wir halt nie gedacht, also dass da noch Potenzial ist beim B2B, und vor allem, dass man, wenn man den Umsatzsteuer-Service aktiviert mit der Rechnungsstellung, also an sowas hätte ich nie gedacht, dass es das dafür jemanden Filter verwendet, weil dann direkt die Rechnung hochgeladen wird und das für B2B-Kunden anscheinend irgendwie praktikabel ist. Also wir wissen selber nicht, ob das irgendwie, ja, ob das stimmt oder ob das wirklich in Zahlen dann ablesbar ist. Aber wir haben ja aktuell mit die Kombination Berechnungsservice Amazon und Easybill-Erstellung. Aber wenn da jetzt wirklich so ein Quick oder Easy Revenue ist, dann müsste man sich echt überlegen, hey, Easybill zu cutten für Amazon und den Erstellungsservice zu aktivieren, wenn dadurch 20% oder ich weiß nicht, wie viel Revenue über B2B kommt. Wäre sicher eine Überlegung wert. Aktuell machen wir das nur mal mit die Preise hinterlegen und schauen, ob sich damit was verändert.
Vielleicht, Johnny, magst du noch sagen, warum haben wir eigentlich Easybill? Also warum nutzen wir denn nicht?
Ach so, ja, genau, der Hauptgrund, ja. Weil Easybill kostet ja auch für uns so 1.000 im Jahr, schon viel. Der Vorteil ist halt Customer Support, muss man sagen. Und wenn wir mal eine Rechnung anpassen müssen, was immer wieder passieren kann, vor allem auch vielleicht bei einer Prüfung, dass man irgendwas anpassen muss, bei Easybill kann man selber machen oder mit dem Support. Bei Amazon, ihr wisst, ihr müsst im Support schreiben. Ja. Und ich weiß nicht, wenn ihr da 20 Rechnungen anpassen müsst, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die ist nicht zu bewerkstelligen, mit dem Support Rechnungen anzupassen. Und das ist der einzige Grund, warum wir sagen, hey, das Risiko wollen wir nicht haben, wenn wirklich irgendwas ist mit den Rechnungen, dass wir dann keine Kontrolle drüber haben. Deshalb ändert man es jetzt auch nicht sofort, sondern würde vielleicht einen Test machen, ob da wirklich mehr Revenue kommt. Aber aktuell lassen wir alles, wie es ist, und passen die Preise an, schauen, ob sich was ändert, und im nächsten Step könnte man dann echt überlegen, ob man das für eine kurze Zeit testet, ob sich da was ändert, und dann muss man eh langfristig schauen. Ja. Das wäre jetzt mal unser Ansatz, um das so zu testen.
Und in der Problematik sind die sich selbst bewusst, also weil die Ansprechpartnerin dann selbst gesagt hat, so aktiviert ihr das? Sondern, also die hat uns erstmal gefragt, warum habt ihr es denn nicht aktiviert? Also warum wollt ihr das denn nicht machen? Und wir dann so, naja, weil ich dann eben, weil wir doch immer wieder mal eine Rechnung anpassen müssen. Und wo selbst sagt, ja, also ihr müsst es dann halt nur über den Support machen. Und dann direkt im Nebensatz, und das funktioniert halt mal gut und mal weniger gut. Ne? Und ja, also ihr müsst euch ja vorstellen, ihr gebt dann ja diesen Task eigentlich ab. Also es ist ja, erfordert ja eigentlich nochmal ein eigenes, ich sage jetzt mal, Tracking oder Offenhalten von der Aufgabe. Ne? Ihr müsst dann ja immer wieder schauen, wurde es dann überhaupt erledigt, wurde es richtig erledigt. Und so liegt der Task bei euch oder in eurem Team und könnt es ja selbst mit beeinflussen. Und das halt führt zu Verzögerung, das wird ja nicht sofort angepasst. Ihr kennt die Kunden, die wollen ja, ihr schreibt jetzt und die wollen eine Sekunde später direkt die Antwort haben. Das ist natürlich dann einfach suboptimal auch für den Kunden, sag ich mal. Und dann, wenn was nicht klappt, so resultiert das dann im Worst-Case halt irgendwie in einer negativen Bewertung.
Mhm. Und das Krasse, also wenn das wirklich wahr ist, dass man, wenn man diesen Service von Amazon nutzt für die Rechnungsstellung, mehr Sichtbarkeit bekommt, finde ich es halt einfach, und das ist auch unser nächstes Thema mit FBM, wie viel Amazon einfach die eigenen Produkte, eigene Services ja bevorteilt, einfach durch Impressionen oder eben durch diese Filter. Also das war ja auch so ein Learning oder eine Erkenntnis, dass Amazon doch wieder die eigenen Service sehr, sehr, sehr bevorteilt. Sollen wir da gleich zum nächsten Thema?
FBM, ja, also ich wollte, ja, das machen, das passt da rein, ja.
Nee, genau.
Ja, mach du.
Genau, also wir haben schon mehrmals erwähnt, dass wir für die anstehenden Produkte, Elektroprodukte, eher auf FBM überlegen, weil wir auch der Hauptgrund war, dass wir mehr Kontrolle über die Retouren haben, weil die Produkte teuer sind, Amazon das vielleicht einfach ja, remissioniert und dann letztendlich entsorgt wird oder geringer verkauft wird. Und bei FBM wäre unser Ziel gewesen, dass wir mehr Kontrolle über die Retouren haben und das dann in ABC besser einstufen können oder einfach den Arbeitern vor Ort sagen können, bitte, hey, wenn das so und so ist, stufe das ein. Jetzt per se gar nicht wegen den Fulfillment-Kosten, das ist natürlich auch ein Grund gewesen, dass die Fulfillment-Kost bei größeren oder bei schweren Produkten im FBM günstiger ist, muss man schon sagen. Aber overall, wenn man unser AGL-Paket mit reinnimmt, ist es fast gleich, muss man sagen. Also FBM und FBA ist fast gleich.
Jetzt, wegen dem Import, muss man sagen.
Wegen den Importkosten, das AGL hat immer noch 30%, 40%, 50% günstiger über Schiff. Zahlt keine Einfuhrsteuer, zahlt kein Zoll, wird abgebucht etc., hat einfach ein paar Vorteile. Und wir halt da lange überlegt haben, so was machen wir und auch mit Logistikern gesprochen haben. Und jetzt haben wir ein Produkt gelauncht oder haben ein Produkt über FBM versendet und tatsächlich gemerkt, du hast es besser in den Zahlen gesehen, wie wenig Impressionen darüber kommen. Man muss sagen, wir sind nicht in dem Prime, in dieser Prime Seller Prime by Seller Kategorie, wir sind in der Testphase, das dauert zwischen 4 bis 20 Wochen oder so. Wir sind da noch nicht drinnen, das heißt, wir haben nicht dieses Prime Badge, klar, aber wir haben brutale Impressions verloren und die Sales, ich weiß nicht, wie, also du kannst es besser beziffern, aber es hat nochmal gezeigt, FBM ist kein No-Brainer, auch wenn es günstiger ist, weil einfach das FBA einfach irgendwie indirekt bevorteilt wird.
Also wir haben es halt jetzt bei einem Produkt einfach gesehen. Man muss sagen, es ist frisch gelauncht, da ist eh so ein bisschen schwieriger auch einzuschätzen mit Sichtbarkeit und noch keine Bewertung. Aber wir hatten sozusagen, also weil wir eine Bestellung aufgeteilt haben, weil wir wollten sozusagen schneller launchen. Das heißt, wir haben einen Teil der Bestellung per Zug importiert, um dann FBM schneller online sein zu können und den anderen Teil dann per Schiff, was dann einfach später ankam, aber AGL. Und ja, dann haben wir sozusagen, ist unser Zug natürlich on point mit 2 Wochen Verspätung angekommen. haben das Ganze gelauncht, haben nur einen Teil sozusagen eingesendet, weil wir eben das Ganze für Wein anmelden wollten. Und für Wein müsst ihr natürlich den FBA-Bestand haben. Haben ein paar mehr Einheiten eingesendet, Und das Lustige ist, die Weinbestellungen sind bis heute nicht voll. Also wir haben 30 Einheiten angemeldet, die sind bis heute, wurden, ich glaube, 7 Stück nur in Anspruch genommen. Also das hatten wir ja so ein bisschen in der einen oder anderen Gruppe auch gehört, dass irgendwie bei Wein gerade...
vielleicht Urlaub.
Das sind auch Urlaub. Alle machen gerade Urlaub, haben keine Lust, Produkte for free zu bekommen. Haben wir dann gemerkt, okay, wir haben jetzt mehr Bestand sozusagen bei FBA und haben gesehen, dass wir mit FBA auf einmal mehr Sichtbarkeit bekommen haben, haben da deutlich mehr, also wirklich 50-60% auf einmal dann auf einen Schlag mehr Sales am Tag gemacht. Dann haben wir aber Sales generiert und mussten dann ja wieder umswitchen, weil wir Richtung 30 Einheiten gingen und ich gesagt habe, wir brauchen diese 30 Einheiten FBA, aber damit die für Wein in Anspruch genommen werden können, haben dann wieder auf FBM geswitcht und dann wieder gesehen, ach krass, ist auf einmal wieder kein Sales drin. Und das ist da schon, war schon krass. Also wir haben auch wirklich Werbung natürlich auf beiden SKUs dann geschaltet, weil das musst du natürlich dann berücksichtigen, welche Asen oder welche SKU bewirbst du. Haben wirklich gesehen, dass wir da mit Impressionsverlusten zu kämpfen haben. Und dann haben wir wirklich gesagt, okay, dann senden wir. Haben wir dann nochmal nachgesendet? Ich glaube, oder war dann schon die AGM-Bestellung?
Wir haben nochmal nachgesendet und das Ding ist ja auch, wir haben mittlerweile wieder ein Produkt FBM und das ist halt auch ähnlich.
Da will ich jetzt nicht so früher sein, weil jetzt die letzten Tage waren zumindest jetzt die ersten Verkäufe ja.
Ja, stimmt. Ich will nicht zu früher sein, aber. Aber wir sind fairerweise. Das ist
interessant zu sehen, ja. Also, genau, wichtig ist wirklich dieser Prime-Badge auch, ne?
Dieser Prime-Badge, den haben wir noch nicht und das wird sich einen Unterschied machen, aber denn wir haben auch auf Seller Central alle Einstellungen hinterlegt, die klassischen, die überall geteilt werden. Aber ja, ich kann es nur als Tipp geben, einfach mal versuchen, gibt es einen Unterschied FBM, FBA, einfach mal Ware einzusenden und zu schauen und FBM zu deaktivieren und über ob es einen Uplift gibt. Also bei uns hat man ihn gesehen auf jeden Fall, aber es ist noch nicht statistisch bewiesen, würde ich sagen. Aber es hat uns für die Entscheidung eben FBM für die neuen Produkte etwas unsicherer gemacht, weil vor allem für Launches, wenn du da nicht oben bist oder noch schon schwieriger hast, wenn du kein Seller Prime Badge hast, launchen und keine Impressionen kriegst, dann zieht sich der Launch auch nochmal viel länger.
Ja.
Das hat uns dann eher dazu geführt, ja, nochmal genauer zu überlegen oder eher für die erste Order mal mit AGL zu gehen, bis wir das Badge haben.
Ja.
Das Prime Badge.
Ja. FBM. So viel dazu. Also, bisschen an Glanz verloren, sage ich jetzt mal, die ganze Thema Eigenversand. Also man merkt einfach, das war so ein bisschen, das was Johnny auch gesagt hat, wie Amazon die eigenen Programme dann irgendwie dann doch gefühlt bevorzugt und irgendwo auch pusht. Also man muss ja sagen, Importkosten per se sind halt einfach enorm. Also das ist natürlich auch ein Punkt, der dann immer mitspielt, weil zu sagen so, ja, man hat zwar den geringeren Stückkostenversand zum Endkunden, aber der Import per se, da hat Amazon bis heute, muss man einfach zugeben, unschlagbare Preise. Ne?
Ja.
Gut, dann noch eine Sache, weil das ist eigentlich noch so ein bisschen zum Thema SAS gewesen, aber wir haben jetzt nochmal den Schlenker gemacht. Einfach nochmal das Thema so Troubleshooting bei Angebotserstellung, weil das habe ich immer wieder auch so gehört, dass Leute, gerade mit der Türkei gab es ja so voll oft Probleme, dass irgendwie da Listings übersetzt, übernommen wurden mit dem gleichen Euro-Betrag oder so, aber dann glaube ich, also der 1:1 der gleiche Wert übernommen wurde und dementsprechend hat es dann zu Abverkäufen in Lira und dann dementsprechend hat es dann zu Abverkäufen, in extremen Abverkäufen geführt und dann Verlusten. Und was wir zum Beispiel auch bei uns hatten, bei einem Elektroprodukt, war, dass wir gesagt haben, hey, das ist halt compliance-technisch eigentlich nur für Deutschland ausgearbeitet, lass uns mal nicht mit dem Produkt Pan-EU gehen. Die Bedienungsanleitung war zum Beispiel auch nur auf Deutsch. Und Amazon hat selbst immer wieder das Listing in Spanien, Italien, Frankreich, Türkei, nee, ich glaube Türkei nicht, aber so diese 3-4 Pan-EU-Länder auf jeden Fall, selbst immer wieder aktiviert, wo wir sind einfach auf Bearbeiten gegangen und haben sozusagen diesen Regler einfach immer wieder verschoben und 10, 15 Minuten später war es einfach immer wieder online in den anderen Ländern. Und da war zum Beispiel auch gut, den Kontakt einfach zu haben mit SAS, weil er uns dann gesagt hat, ja, hat eben gesehen, wir haben halt dieses Build International Listings, also BIL, aktiviert, also Schnittstelle von Deutschland zu Frankreich, von Deutschland zu Spanien, zu Italien. Und hat gesagt, ey, deaktiviert das einfach mal und schaut, ob es dann noch übernommen wird. Und das war tatsächlich der Fall. dann haben wir es einmal angepasst und seitdem werden die Angebote auch nicht mehr dort online gestellt. Wenn man das löst, also das kann wirklich ein Teil der Lösung für jemanden sein, der immer wieder damit zu kämpfen hat, muss einem nur bewusst sein, dass dann ja per se, also es ist ja nicht auf Produktebene runtergebrochen, sondern auf Marktplatz runtergebrochen, dass natürlich alle Schnittstellen dann gelöst sind und damit sind ja auch vor allem, werden Preise ja auch gesynkt. Also man kann ja selbst hinterlegen, zu welchem Kursverhältnis man ja auch sinken möchte. Aber da müsst ihr euch bewusst sein, da muss euch bewusst sein, wenn ihr das trennt, dann ist da der jetzt hinterlegte Preis auf einem anderen Marktplatz, der bleibt dann natürlich auch erstmal. Also wenn ihr dann überlegt, hey, will ich abverkaufen, will ich Stock irgendwie managen und muss vom Preis hochgehen, whatever, das muss einem nur bewusst sein, dass man dann natürlich immer wieder auf Marktplatzebene schauen muss, passe ich dort den Preis an, weil nur weil ich jetzt etwas in Deutschland anpasse, passe ich es nicht automatisch in den anderen Marktplätzen oder auf den anderen Marktplätzen an. Bei uns hat das jetzt zugegebenerweise noch zu keiner krassen Veränderung im Workflow geführt, weil die Pan-EU-Sales bei uns tatsächlich eher verschwindend gering sind. Also wir haben sie jetzt erstmal so gelassen, aber bei allen, die sagen, okay, ich will das mal ausprobieren und Pan-EU macht einen signifikanten Teil von den Sales aus, dann muss man sich natürlich überlegen, wie passe ich eben auf Marktplatzebene den Preis an. Genau. So viel zum Thema Troubleshooting, internationale Angebote.
Damit haben wir alle Themen durch.
Eins habe ich noch. Also es gibt derzeit, also weil wir auch überlegt haben, ob wir einfach nach UK gehen.
Einfach mal nach UK gehen.
Einfach mal nach UK gehen, Urlaub machen dort. Auswandern. Weil wir wirklich etwas länger überlegt haben, weil also Frankreich, Italien, Spanien, so, das ist nicht so relevant für uns, für unsere Produkte. Und wir haben gesehen, tatsächlich UK schon sehr spannend mit den aktuellen Produkten. Bei den Elektroprodukten sieht es dann auch nochmal anders aus. Aber wir haben halt einfach mit dem Gedanken gespielt und interessanterweise hat Amazon jetzt auch ein Programm dafür, das Amazon Cross-Border-Programm. Was an sich ganz interessant ist, weil die versuchen jetzt wirklich aktiv Seller dort rüber zu bringen, versuchen es auch so angenehm wie möglich zu machen. Man kann jetzt die ersten paar Einheiten quasi auch for free nach UK versenden. Ich weiß nicht, ob man dazu eingeladen werden muss. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch irgendwas mit dem SAS-Programm zu tun hat, aber ich glaube nicht, weil die hat uns so angerufen, glaube ich. Es war unabhängig vom SAS-Programm. Aber es sei nur gesagt, es gibt dort derzeit das Amazon Cross-Border Programm, wo letztendlich Amazon versucht, das ganze Thema nochmal leichter zu machen. Man muss halt sagen, Zollabwicklung läuft dennoch nochmal über einen externen Partner, die bieten da Avask an, das haben die, glaube ich, eigentlich auch schon immer gemacht bei allen anderen Marktplätzen. Wir haben uns jetzt tatsächlich aber erstmal noch nicht dafür entschlossen oder wir haben uns dagegen entschieden, das Ganze jetzt zu machen, eben weil jetzt dann doch zwei neue Marken kommen, wir den Stock erstmal in Deutschland nur auch online halten wollen, aber sicherlich das ganze Thema für uns noch spannend werden könnte. Wir haben auch kurz überlegt, das machen wir es vielleicht auch nochmal da über Space Codes, relativ schnell eher davon abgewichen, weil es einfach bei uns haben wollen, auch wenn es darum geht, die Ads bestmöglich zu steuern. Es sei da nur gesagt, so oder so, wie ihr es macht, ihr müsst halt wirklich irgendwie eine UK-Watt beantragen und da muss man schon so, das haben die uns auch gesagt, und die haben uns auch eine Präsi geschickt, da steht es auch nochmal drin, muss man halt derzeit schon so mit so 100 Tagen rechnen. Also wenn immer jemand irgendwie überlegt...
Das könnte man eigentlich schon machen, oder? Das könnte man irgendwie schon machen.
Dann hat man die zumindest. Ich glaube, dann bist du halt trotzdem, hast du schon mal monatliche Kosten an der Backe, sage ich mal, weil du ja dann, glaube ich, schon direkt die ersten Meldungen machen musst. Aber genau, es sei gesagt, also Amazon Cross-Border, jeder, der überlegt... nach UK zu importieren oder in UK zu verkaufen. Amazon bietet da jetzt mal ein Programm an. Wenn es wirklich relevant werden sollte, in 3-4 Monaten am besten jetzt schon mal um die Watt-ID kümmern. Genau, das war mein letzter Punkt.
Den habe ich mir gerade aufgeschrieben, UK Watt beantragen, weil das kann man ja wirklich schon machen, wenn die 190 Tage dauert. Für Q1. Ja,
100, die haben gesagt 100, also ja. So drei Monate. Ja.
Schon.
Yes, okay. So viel dazu, Friends. Dann würde ich sagen, haben wir es? Außer du hast noch was, Johnny?
Nee, dann gibt es wieder ein Update, ich weiß nicht, Mitte September, wenn wir mit den August zahlen.
Yes.
Und dann beginnt der Q4.
So sieht's aus. Bis dahin, okay. Happy Sales und Peace out.
Peace out, ciao, ciao.